Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wunderbar, bei euch zu sein und euch zu sehen, Gemeinschaft zu haben und auch einander zu erfreuen in dieser dunklen Zeit, in der wir sind. Es ist ein Vorrecht, dass wir Gottesdienst haben dürfen, und danke auch, Johannes, für die Ermutigung mit dem Thomas. Ja, wie oft zweifeln wir, und das passt ja irgendwie auch alles zusammen, auch das Thema, was wir uns heute Morgen anschauen werden. Ich darf nochmals kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, du großer Gott, wir wollen dir danken, dass du über alles erhaben bist und ja, dass alles geläutert vor deinen Augen ist. Du siehst alles und du durchschwebst auch alles durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und du überblickst alles, was uns auch stört, was uns irgendwie ablenken will, Herr. Und ich will dich bitten, dass du uns jetzt da einfach die Ruhe gibst und den Frieden im Herzen, und dass wir nun gemeinsam eintauchen dürfen in dein Wort, Herr. Öffne es uns. Du warst stets der, der Augen und Ohren geöffnet hat, Herr. Die Emmaus-Jünger haben dich erst erkannt, als du es gegeben hast. Und so sind wir einfach in allem abhängig, Herr, und bitten dich, lass uns tiefer wachsen, staunen über dich und dein Vorhaben, über die Weihnachtszeit, die Menschwerdung, Herr. Wir danken dir dafür. Verherrliche du dich und zu deiner Ehre. Amen. Ja, ich erinnere mich an eine Begebenheit bei uns im Missionswerk. Das ist schon eine gewisse Zeit her. Nathanael, er macht bei uns zu Hause, wenn was anfällt oder so, wie für viele so kleinere handwerklichen Arbeiten. Und einmal hat er bei uns neue Vorhangstangen, Gardinenstangen angebracht. Und bevor wir zu uns gefahren sind nach Hause, habe ich ihm geholfen, einen Koffer zu tragen, gefüllt mit Schrauben. Ja, was geschah, während ich diesen trug? Dieser Deckel hat sich geöffnet. Alle Schrauben fielen kreuz und quer auf den Boden des Asphalts der Straße. So steht es um meine handwerkliche Geschicklichkeit, also selbst beim Koffer tragen. Ja, und beim Anblick, da sah man einfach dieses Wirrwarr, ein riesiges Wirrwarr, alles durcheinander. Welche Schraube gehört jetzt in welches Fach? Und bis das alles sortiert ist, das dauert natürlich eine lange Zeit. Und relativ lange danach hat mich Nathanael immer wieder gefragt, ob ich seinen Koffer tragen würde, natürlich mit hämischem Blick und leichtem Lächeln. Also Chaos, Wirrwarr, kein Plan, welche Schraube wohin gehört. Und so ähnlich eigentlich war die Situation in Israel in den Jahren unmittelbar bevor Jesus Christus geboren wurde. Wenn wir uns daran erinnern, schon egal wo wir eintauchen in der Geschichte Israels, wir können bei König David beginnen und wir wissen Verfolgung, Kriege, Totschlag, Durcheinander, er floh von einer Wüste in die andere. Oder später dann in der Königszeit, Israel geteilt ins Nordreich und in das Südreich. Im Nordreich 19 Königsdynastien, eine nach der anderen, grausam, mordlustig. Da waren Intrigen, Putschversuche, alles gottlose Könige. Und im Südreich sah es ein bisschen besser aus, aber im Endeffekt dann doch nicht. Wir erinnern uns an die 5 Erweckungskönige, wir erinnern uns an die Könige, die teilweise das getan haben, was den Herrn gefreut hat. Aber da war dann Josaphat, der sich ja verschwägert hat mit dem bösen König Ahab aus dem Nordreich, beziehungsweise mit dieser Isabel, und so wurden Türen und Tore geöffnet für diesen Götzendienst auch im Südreich. Und wenn wir dann zeitlich ein bisschen weitergehen, springen wir direkt zu Antiochus Epiphanes. Und da befinden wir uns, und das ist auch der erste Punkt, im größten Wirrwarr. Wir sehen überall in der Geschichte Israels Wirrwarr, auch in den heutigen Tagen. Und eben, da herrschte Antiochus Epiphanes. Und Epiphanes können wir wiedergeben mit Wahnsinniger. Wahnsinniger. Wir lesen von ihm in Daniel Kapitel 11. Und je mehr Widerstand die Juden damals unter ihm leisteten, desto mehr trug Antiochus zur Ausrottung des Judentums bei. Die regulären Opfer, aber auch der Sabbat wurden verboten. Ich habe euch das Thema noch nicht genannt, das will ich noch nachtragen. Es heißt, und trotzdem wird es Weihnachten in Israel. Und trotzdem wird es Weihnachten in Israel. Trotz allem, was wir uns jetzt anschauen, und da sind wir eben bei erstens im größten Wirrwarr, wo dieser Wahnsinn, dieser Epiphanes regiert hat. Und damals, da war ein gottesfürchtiges Leben, war schier unmöglich, trotz scheinbaren Lichtblicken. Und als Antiochus dann nicht mehr war und er besiegt war, Israel war gespalten, war keine nationale Einheit mehr. Die Gläubigen wurden zu einer Gemeinschaft, die als Grundlage irgendwie dieses mosaische Gesetz hatte. Sonst gab es einfach unterschiedliche Gruppierungen und Sekten. Da waren Bürgerkriege. Und allein schon, wenn wir an die Pharisäer und Sadduzäer denken, auch die Zeloten, die da entstanden sind, die Essener und all diese Gruppierungen, wie sie auch heißen, Spaltung, Anfeindungen, Hoffnungslosigkeit. 63 vor Christus, da eroberte Rom dann dieses Gebiet rund um Israel, sie brachten Priester um, und wir kennen ja diesen Regenten, den Pompeius, unter dessen Führung er betrat das Allerheiligste, das konnten ihm die Juden bis heute nicht vergeben. Und wir können sagen, in dieser römischen Republik kam es durch diese enormen Gebietszuwächsen eben auch zu Bürgerkriegen. Und dann, wir wissen es, Josef und Maria mussten sich von Kaiser Augustus verordnet zählen lassen. Diese Volkszählung. Da geht es auch um Angabe des ganzen Besitzes. Da ging es um Steuer. Eine Art totale Kontrolle im Kleinen, so zur damaligen Zeit, kurz bevor Christus Mensch wurde, bevor er geboren wurde. Wir sehen, es ist eine Zeit des großen Wirrwarrs, eine Zeit des Abfalls weg von Gott. Da herrschten Dunkelheit, Unsicherheit, Verlust von Menschen, Verlust von Liebsten, Kriegstreiben, Gemeinheiten haben die jüngste Vergangenheit Israels geprägt damals. Und wenn wir angesichts dieses Durcheinanders, dieser verschiedenen Schrauben, die da auf dem Asphalt liegen, können wir ja sagen, auf die Stimmen der einzelnen Familien damals vielleicht so versuchen reinzuhören, uns auf Einzelschicksale konzentrieren, da hören wir Geschrei, da hören wir Not, da hören wir Verzweiflung. Und noch so als Fazit: Gott hat sein Volk Israel damals keine einzige Botschaft mehr vermittelt, während diesen bekannten 400 Jahren Schweigen Gottes. So nennen wir die Zeit, wenn wir das in Bibelbüchern ausdrücken, zwischen Maleachi und den Evangelien. Ein dunkler, flächendeckender Schleier war auf dem ganzen Land. Hoffnungslosigkeit. Und die Frage, wo geht das hin? Wo soll das hingehen? Das war an der Tagesordnung. Da ging es um Sorgen, eben bezüglich der eigenen Familie. Bleiben wir auch versorgt mit allem, was wir brauchen? Bleiben alle gesund? Bleiben alle am Leben? Ja, was war damals die Hoffnung in diesem Wirrwarr in Israel? Und was ist es heute? Was ist die Hoffnung im Wirrwarr im Land Israel am heutigen Tag? Geistlich, heilsgeschichtlich gesehen, hatte Israel nicht das kleinste Licht im Blick. Und was haben die Juden gedacht, diese Minderheiten, diese wenigen, die an Gott festgehalten haben? Hat uns Gott vergessen? Die Hoffnungen auf den Messias sind verschwunden, später dann auch, eben als er gekreuzigt wurde, dann eben mit Thomas. Ja, was ist jetzt? Gibt es Gott überhaupt? Und die Negativschlagzeilen schienen kein Ende zu haben, absolut uferlos. Und diese angespannte Stimmung, Trauer, Gehässigkeiten. Und da will ich uns fragen, da will ich dich fragen, wie ist es in deinem Leben? Liegt der Schraubenkoffer bei dir im Leben auch auf dem Boden, alles durcheinander? Hast du das Gefühl, dein Leben wieder einmal neu sortieren zu müssen? Vielleicht wegen Streit, finanzieller Nöte, keine Ahnung, wie die Steuern zu bezahlen sind? Auch bei uns gibt es böses Treiben der Menschen, viele Ungerechtigkeiten. Vielleicht ist ein Schatten auch auf deinem Leben, der sich so wie ein Schleier da ausgebreitet hat. Not. Vielleicht kannst du auch gar nicht sagen, warum du traurig bist. Manchmal sind wir einfach traurig und können gar nicht benennen, was eigentlich der Grund ist. Ich darf dir, ich darf mir heute zusprechen, wir dürfen uns alle zusprechen, in all diesen Tatsachen, die so unschön sind auf dieser Welt, und trotzdem wird es Weihnachten. Und trotzdem wird es Weihnachten. Weihnachten für Israel. Wir haben es gesehen und das ging dann eben schon Jahre so, trotzdem wird es Weihnachten. Allein schon diese Aussage ist doch herrlich. Die Gnade lässt sich nicht aufhalten. Die Dunkelheit kann das Licht nicht bremsen. Der Wahnsinnige, der Wahnsinn kann unser tagtägliches Leben, da können alle so Antiochusse regieren. Die Gnade Gottes lässt sich nicht aufhalten. Die Tage vergehen und Weihnachten kommt, so oder so, auch in diesen dunklen Tagen im Dezember. Verantwortliche können zwar Begrifflichkeiten verbieten, zum Beispiel Weihnachten oder Maria und Josef oder was auch immer kommen mag, aber nichtsdestotrotz wird es 24. Dezember jetzt einfach symbolisch, weil wir das in dieser Zeit jetzt einfach feiern in unserem Kulturkreisen. Ja, die Zeit Israels damals war also reif für das Kommen des Messias, auch unsere Zeit heute wird immer reifer für das Kommen des Christus. In Israel damals gab es noch eine kleine Minderheit, eine kleine Gruppe von Juden, die haben auf den Messias gewartet. Denken wir an Hanna, denken wir an Simeon oder an Zacharias. Und wie ist es heute? In diesem Wirrwarr der Zeit nahezu identische Parallelen und so einige, wir zum Beispiel hier im Saal, wir erwarten unseren Herrn und Heiland herbei. Wir haben gesagt Minderheiten und haben Zacharias genannt. Ich will mal lesen aus Lukas 1, die Verse 1 bis 14 und da halten wir uns dann im Fortlauf auch ein bisschen im Text auf. Lukas 1, 5 bis 14. Wir lesen Verse 5 bis 14. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Ja, Gott schreitet in seinem Heilsplan voran. Menschen können es nicht aufhalten. Und eigentlich ist es sogar im Gegenteil. Gerade dann, wenn Gott scheinbar schweigt, bereitet er alles vor, damit Christus zum richtigen Zeitpunkt, von Gott liebevoll geplant, in den perfekten Bedingungen geboren werden kann. Menschlich und äußerlich, da scheint die Lage außer Kontrolle. Aber in der Zeit der Geburt Jesu, in diesem Wirrwarr, da wirkte Gott. Und das führt uns zum Zweiten. Erinnert sich Gott und wirkt. Erinnert sich Gott und wirkt. Ja, wie hat er das gemacht? In was sehen wir damals das Wirken Gottes? Wir sehen es zum Beispiel mit den Römern, die damals ja auch über Israel geherrscht haben. Und zwar mit den Römern, die auch das Allerheiligste betreten haben mit Pompeius. Es gab zum Beispiel keine Landesgrenzen mehr. Man konnte also im Mittelmeerraum ohne Probleme von einem Land ins andere reisen. Das war so eine Einrichtung, die die Römer getan haben. Dann wurde unter den Römern das Straßennetz verbessert. Das heißt, es gab eine gute Mobilität. Zudem herrschte seit den Griechen ja Griechisch als Einheitssprache. Das heißt, im gesamten Reich der Römer gab es keine Sprachbarrieren mehr. Und obwohl Israel unter Fremdherrschaft war unter den Römern, hat Gott für seinen Sohn in diesem undurchschaubaren Wirrwarr alles für die frohe Botschaft bereit gemacht. Mit der Mobilität, mit der Sprache. Das war optimale Bedingung. Die Bedingungen für das Evangelium waren perfekt. Ist das nicht ein Trost für die Situationen, in denen wir stecken? Wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter im Leben, da beginnt es manchmal bei Gott doch erst. Seine Möglichkeiten, die sind noch gar nicht ausgeschöpft. Und es ist unser Blick, der einfach das Schraubenwirrwarr auf dem Boden sieht und Verzweiflung sich breit macht. Aber wir schauen dabei gar nicht auf Gottes Möglichkeiten und sein Handeln sehen wir nicht mehr. Wie er Wege ebnet, wie er Dinge zusammenführt, winzig kleine Details. Für uns Zufälle, aber Gott lässt das so zufallen. Und wie oft sehen wir in der Schrift, dass Gottes Wirkung so wunderbar zur Geltung kommt, wenn alle menschlichen Kräfte und Möglichkeiten verflossen waren. Und das darf auch für dich und mich heute Morgen Trost und Ermutigung sein. Gerade dann, wenn eben alles drunter und drüber geht, da wird Gott Mensch. Genau dann, als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, bahnte Gott die Errettung an. Wir sehen, er wirkt ganz unscheinbar mit einzelnen Menschen. Wir haben es gelesen, Lukas 1. Einer, der gewartet hat auf den Messias, das war Zacharias. Er und seine Frau waren ein ganz normales, ein unscheinbares Ehepaar. Mitten in der Krise, unter den Menschen, einfach ganz normale Menschen. Und sein Leben mit seiner Elisabeth und auch seine Umstände stehen ja auch als Bild für die gesamte Situation Israels und dem Vorhaben Gottes bis in die Zukunft. Wir könnten sagen, ja, er ist ein prophetisches Bild. Was haben wir gelesen in den Versen 5 bis 7? Zacharias war Priester. Er lebte zusammen mit seiner Frau, mit der Elisabeth. Sie waren gottesfürchtig. Sie wandelten gerecht und untadelig. Und wir haben gesehen, beide waren fortgeschrittenen Alters und Elisabeth war unfruchtbar. Sehr ähnlich wie die Situation Israels, schwierige Umstände. Ja, warum ist unfruchtbar so eine Tragik? Unfruchtbarkeit, das war in Israel sehr verpönt. Es war ungern gesehen. Es wurde in der Gesellschaft als Strafe Gottes angesehen für verborgene Sünden im Leben, wenn man nicht schwanger werden konnte. Das war so etwas Schlimmes, dass Rahel einst mal zu Jakob gesagt hat, gib mir Kinder oder ich sterbe. Und Hanna wurde gemobbt von Peninna, dass sie bittere Tränen vergoss. Und nicht zuletzt wäre es für Zacharias auch bezüglich der Weiterführung der Priesterlinie total und unabdingbar wichtig gewesen, männlichen Nachwuchs zu bekommen. Es ging um Fortbestand. Die Gesellschaft war so verachtet und vergaß, aber als so gesamtes Volk Gottes haben sie etwas völlig vergessen bei diesen Urteilen. Und da sehen wir auch die Komponente des Bildes der Geschichte von Zacharias auf Israel hin. Israel hat nicht erkannt und bis heute nicht, dass sie selber ein unfruchtbares Volk geistlich gesehen waren und heute noch sind ihrem Gott gegenüber. Wir können vielleicht sagen, das Volk hat an dieser Stelle einen blinden Fleck. Aber da wollen wir auch uns fragen, wo haben wir im Leben überall blinde Flecke, wo wir urteilen, wo wir verurteilen, obwohl wir unsere Belange vielleicht selber nicht einmal hundertprozentig sehen? Wo denken wir negativ über Punkte, bei der wir vielleicht genauso scheitern? Und mir geht es manchmal so, ich sehe den Splitter bei den anderen in den Augen, aber meinen eigenen Balken im Auge sehe ich nicht. Geht es dir manchmal auch so? Versuchen wir diese Weihnachtszeit dafür zu gebrauchen, auch solche Dinge wieder beim Herrn abzulegen und zu korrigieren. Gottes Weihnachtsgedanken sind Friedensgedanken. Und dann hat sich in der Geschichte um Zacharias ja Folgendes zugetragen. Wir lesen nochmals die Verse 8 bis 12. Wir haben die Verse 5 bis 7 zusammengefasst. Wir haben diese Blindheit gesehen, beziehungsweise eben des Volkes wegen dieser Unfruchtbarkeit, das fortgeschrittene Alter auch bei Zacharias und Elisabeth, diese schwierigen Umstände. Und in den Versen 8 bis 12 haben wir dann gelesen, es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Wir haben gesehen, das Los hat ihn getroffen, dass er im Tempel räuchern soll. Man nimmt im Übrigen an, dass dieses Räuchern eine Bitte um das baldige Kommen des Messias gewesen sei. Es passt also wirklich sehr gut zu heute. Beten wir doch täglich, Maranatha, unser Herr, komm! Und was können wir hierin sehen? Es ist wunderbar, wie Gott irdische Umstände geplant hat und durchführt, um seine Geschichte weiterzuschreiben. Mit Einzelnen, mit Unscheinbaren, mit ganz normalen Menschen. Wir haben es gesagt, das Los, es sieht aus wie Zufall. Aber das war es nicht. Es fiel auf Zacharias, dass er diesen Tempeldienst tun soll. Wenn Gott sagt, das Los soll so fallen, ja, dann fällt es auch so. Und weißt du, was der Name Zacharias bedeutet? Wir haben es schon einmal genannt, ist aber schon einige Monate her. Weißt du es noch? Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und Elisabeth heißt Eid meines Gottes. Da sind also diese schwierigen Umstände in Israel, die persönliche Familiensituation von Zacharias mit jahrelangem Gebet um Nachwuchs, aber überhaupt auch das Wirrwarr. Da ist diese Lage mit dem Schraubenkoffer am Boden, sage und schreibe 400 Jahre Schweigen Gottes. Und da sollten wir nicht so geringschätzig drüber denken. Israel war sich das nicht gewohnt. Die hatten die Schechina, die hatten die Wolkensäule, die Feuersäule. Die hatten Propheten, die haben die Stimme des Herrn gehört, die haben Träume gehabt, die haben Visionen gehabt. Es war alltäglich, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Und dann, nach Maleachi, 400 Jahre Schweigen Gottes. Eine Tragik. Und dann war der Zeitpunkt Gottes gekommen. Zacharias. Da erinnerte sich Gott an den Eid mit dem Volk Israel. Nach 400 Jahren. Das Los fiel liebevoll geplant, von Gott geführt, auf Zacharias. Sehen wir diese präzise Führung des lebendigen Gottes. Gott überlässt eben nichts dem Zufall. Und es ist nicht einfach Willkür, auch was heute alles geschieht. Tun wir uns schwer, die einzelnen Schrauben voneinander zu unterscheiden, was ja das Sortieren so schwierig macht. Aber Gott sieht und kennt haargenau jede Schraube. Durchläutert sieht er alles mit einem Blick. Siehst du die Präzision Gottes? Und sie beschränkt sich übrigens nicht nur auf das Los alleine, sondern wir sehen es auch darin, dass jede Priesterabteilung nur zweimal im Jahr an der Reihe war, Dienst zu verrichten. Nur zweimal im Jahr. Und dazu kommt, dass das Vorrecht, am Altar Räucherwerk darzubringen, jedem Priester nur einmal im Leben gewährt worden ist. Genau diese eine von zweimal im Jahr war es. Genau dieses eine Mal im Leben des Zacharias. Und das Los ist genau so gefallen. Detail für Detail. Liebevoll von Gott, herrlich in seinem Plan gezeichnet. Und an diesem vielleicht denkwürdigsten Tag des Zacharias, da geschah das Unvorhergesehene. Wir haben es gelesen. Gott erinnert sich. Zacharias erhält die erste Botschaft Gottes nach 400 Jahren Schweigen. Da begegnet ihm der gesandte Engel Gabriel, der Engelsfürst, diesem Zacharias und somit auch dem Volk Israel. Gabriel bedeutet, Gott ist mächtig. Da stand in Engelsform der mächtige Gott vor Zacharias. Und Gott begegnet ihm mit diesen Worten, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wir erinnern uns, das hat ja Gott immer wieder zu seinem Volk gesagt. Fürchte dich nicht, denn du gehörst mir. Fürchte dich nicht, sagte der Engel zu Josef und Maria, den Hirten, zu Zacharias. Fürchte dich nicht. Das ist der Grundtenor der Weihnachtsbotschaft. Ich habe gerade ein Stechen. Vielen Dank für das Wasser. Ja, und gerade doch in der Weihnachtszeit erleben wir bei uns, wie auch die weltweite Angst, auch gegen Jahreswechsel wieder ansteigt, wie die Schlagzeilen wieder dramatischer werden. Aber lassen wir uns sagen, fürchte dich nicht. Was ist das für eine herrliche Zusage? Komm zur Ruhe bei Christus. Gott hat das Gebet des Zacharias erhört wegen seiner Not. Und er hört auch deine und meine Gebete. Und eines Tages Wenn dann Israel bittet in ihrer großen Not, das Bild auf Israel in der Zukunft, fürchte dich nicht, Gott wird auch ihr Gebet erhören. Und ja, Zacharias hat dem Jungen dann, der geboren wurde, den Namen Johannes geben müssen. Und Johannes heißt Gnade Gottes. Gott ist gnädig. Sehen wir, wie alle Schritte im Heilsplan Gottes Liebes- und Heilsgedanken sind. Gnadengedanken, es passt alles zusammen. Und augenscheinlich herrschte Wirrwarr. Aber beim Betrachten der Details merkt man, es ist nicht ein Wirrwarr. Gott ist in der Kontrolle. Mit Johannes wurde die Gnade in Christus angebannt für das unter dem Gesetz scheiternde Volk. Und alles wirkt er, arbeitet mit unscheinbaren Menschen, mit Zacharias, mit Elisabeth, mit Johannes, mit Maria und Josef. Und dann mit dieser allerersten Botschaft nach so vielen Jahren. Da hat Elisabeth erfahren, dass sie schwanger werde und den Wegbereiter für Christus, den Johannes den Täufer, gebären werde. Weißt du was? Gott erinnert sich auch an dich jeden Tag. Er ist dein Vater, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Gibt es Tage im Leben, an denen sich Eltern nicht an ihre Kinder erinnern? Auch besonders dann, wenn man sie loslassen musste, weil sie ausgezogen sind. Er erinnert sich daran, wenn du betend für deine Kinder flehst. Er erinnert sich daran, wenn du eine langwierige Krankheit mit dir mitträgst. Er erinnert sich an dich jeden Tag. Und sehr lange hat Zacharias gebetet, aber zu seinem Zeitpunkt, da hat Gott eingegriffen. Gott erinnert sich an den Eid und somit an die segensreichen Folgen für sein Volk und darüber hinaus für alle Menschen die Gnade Gottes. Ja, und in der Tat, mit der Geburt Jesu, beziehungsweise mit der Geburt des Johannes, diesem Wegbereiter, diesem Anbahner für Christus, da ist der Wegbereiter der Erlösung geboren worden. Und wir wissen es, Zacharias glaubte zuvor nicht. Er hat dem Engel nicht geglaubt. Er hat dem Gott ist mächtig nicht geglaubt. Er hat gezweifelt. Er hinterfragte das Vorhaben. Ja, ich bin schon so alt. Er sah bloß das Wirrwarr, er sah die Schrauben. Und was ist dann geschehen? Er wurde stumm. Zacharias wurde stumm. Und was hat Gott gemacht? Ist da sein Plan stillgestanden? Nein. Trotzdem wurde Johannes geboren. Ohne das Zutun von Menschen geht Gott in seinen Plänen vorwärts. Er kann auch Menschen einmal stumm machen. Gottes Pläne erfüllen sich trotzdem. Das ist auch ein Trost, dass Gott weitermacht, trotz unseren Fehlern, die wir tun in unserem Leben. Gott geht vorwärts. Und des Weiteren bedeutet es auch für uns, dass wir einfach lernen dürfen, geduldig zu warten, bis er handelt. Der Kampf ist Gottes Sache, auch in den heutigen Umständen. Still sein, vertrauen, auch dann, wenn es uns schwerfällt. Spurgeon hat es mal so gesagt, der Gläubige wartet, Gott wirkt. Der Herr hat unsere Sache in die Hand genommen und er wird seine Hand nicht zurückziehen, bis er alle Verheißungen erfüllt hat. Und somit sind wir beim dritten und letzten Punkt, dass es trotz allem Weihnachten wird. Drittens, dass es trotz allem Weihnachten wird. Wir haben nun gesehen, wie Gott im Wirrwarr, im Hintergrund und eben mit unscheinbaren Menschen alles vorbereitet hat, wie der Vorbereiter nun geboren wurde. Die so ein wenig unheimlichen Umstände der Volkszählung, die hat Gott auch gebraucht. Er hat auch die vollbesetzten Herbergen gebraucht. Menschlich würden wir sagen, ja, alles voll, kein Platz, das ist mühsam. Aber es war der Wille Gottes, dass Maria und Josef dort letzten Endes waren, wo sie dann waren, nämlich dort, wo er sie haben wollte. In diesem Ort, so unbedeutend, Bethlehem, in einem unbedeutenden Haus. Gott wurde Mensch und er lag in einer Futterkrippe. Der König der Juden war geboren, es ist Weihnachten geworden, die Verheißung, sie erfüllt sich. Und was hat das ausgelöst? Riesige Freude bei all denen, die auf ihn gewartet haben. Hanna, Simeon, die Hirten, die Weisen. Riesige Freude. Sie waren überwältigt über die Ankunft des Retters. Und das darf dir und mir Freude bereiten. Oder wir dürfen das als Ermutigung mitnehmen. Dort, wo Christus in Erscheinung tritt, mitten in unserem Chaos, da ist Hoffnung, Freude und Friede. Simeon, Lukas Kapitel 2, war auch einer, der hat gewartet auf den Trost Israels. Und als dieser Christus in den Händen hielt, da lobte er den Herrn. Und wie war es bei Hanna, die täglich in den Tempel ging, die sonst eigentlich als Witwe gar keine Freude mehr im Leben hatte, die hatte nichts mehr, war allein, hatte kein Geld, am Existenzminimum. Ja, sie hat Jesus gesehen und hat Gott gelobt und gepriesen. Dort, wo Jesus in Erscheinung tritt, ist trotz Chaos und Umständen Frieden, Freude, da ist Lob. Freust du dich auf Weihnachten? Freust du dich? Der Blick auf Jesus, der sollte uns mit Freude erfüllen. Und gerade er ist doch der einzige Grund, warum wir wirklich fröhlich sein können in unserem Leben. Während 5 Jahren, da lebte ein Mann in einer eigenen Wohnung, nachdem sein ganzes Leben in Brüche gegangen war. Familie, Freunde, alles was er hatte. Er lebte alleine in seinem Drogenproblem. Und das ging dann irgendwann auch nicht mehr. Der Drogenkonsum stieg und stieg. Und selbst während der Arbeit hat dieser Mann so viele Drogen konsumiert und schließlich wollte er sich mit Medikamenten das Leben nehmen. Hoffnungslosigkeit. Sein Suizidversuch scheiterte und er kam in ein Zentrum für Suchttherapie. Und nachdem er stabilisiert war, kam er in ein Wohnheim und er hatte dort ein Schlüsselerlebnis. Als er vom Nachtwächter ein Beruhigungsmittel erhielt, hielt dieser ihm gleichzeitig die Bibel hin mit den Worten, wirklich helfen kann dir nur Gott. Er rief ihm zu, dass er nicht würdig sei, Gott um Hilfe zu bitten. Und daraufhin hat der Nachtwächter erwidert, dass dies ein Geschenk, eine Gnade sei. Das könne man sich nicht verdienen. Und da spürte der Mann das Verlangen, mit Gott unterwegs zu sein. Jesus tritt in Erscheinung. Hoffnung, Freude, Friede, auch bei den abgeschriebensten Menschen, die es gibt. Und wie schon angeklungen, wir wissen es aus der Bibel, dass dieser angebrochene Heilstag für Israel, als Jesus geboren wurde, sehr schnell wieder zu Ende ging. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Nicht geglaubt. Und das trotz den Zeichen und Wundern, die Jesus damals getan hat. Wir erinnern uns. Zacharias, er glaubte den Verheißungen Gottes auch nicht. Er wurde wieder stumm. Israel ist aufgrund ihres Unglaubens bis heute stumm. Sie haben nichts zu sagen. Eigentlich sollten sie Haupt der Völker sein, Nahebringer zu Gott sein, als Priestervolk. Sie haben nichts zu sagen. Die Heiden können einfach zu Gott kommen, ohne die Vermittlung Israels. Und so werden es die Zusammenhänge biblischer Prophetie wieder hervorbringen, dass der gesamte Schraubenkoffer noch einmal total verschüttet wird. Die Zeit der Evangelien und der Offenbarung hängen eng beisammen. Jakobs Drangsal, Gericht, Not, völlig Neuwirrwarr. Und vieles von damals entdecken wir ja eben auch schon heute. Und Gott wird sich wiederum an seinen Bund mit Israel erinnern. Zacharias, Elisabeth. Er wird seine Erlösung einleiten. Er wird sich ihrer annehmen, ihre Herzen wieder vorbereiten, mitten im augenscheinlichen Wirrwarr. Und wenn der Messias dann zum zweiten Mal geboren wird, in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, da wird Israel glauben. Damals, als Zacharias die Erfüllung der Verheißung dann erlebte, da konnte er widersprechen. Gott gab ihm den Heiligen Geist. Genauso wird es beim Volk Israel sein in der Zukunft. Und dann öffnet Gott ihren Mund. Und er gebraucht sie als Sprachrohr für alle Menschen auf der Welt. Es wurde und es wird trotzdem, trotz allem Weihnachten für Israel. Trotz allem wird es Weihnachten. Und als Zacharias widersprechen konnte, da begann er ein Loblied zu singen. Das lesen wir in Lukas 1, 64 bis 80. Überhaupt, wir kennen all die Loblieder Israels in den Psalmen, auch in Jesaja 12. Zacharias pries Gott für die Erfüllung der Verheißungen. Und er sieht die Segnungen des verheißenen Königreichs und sieht die segensreichen Folgen des Sonnenaufgangs in der Höhe, Jesus Christus. Meine Lieben, ab diesem Zeitpunkt, da wird der Schraubenkoffer wieder aufgeräumt. Und das hat Folgen, das hat Folgen. Ich weiß nicht, wie es dir zumute ist, beim Gedanken, dass du auf einer plötzlichen Wanderung vielleicht einem Wolf begegnest. Ich meine, die Experten sagen ja, man soll dann einfach ruhig bleiben und sich nicht einfach irgendwie davon rennen, sondern einfach ruhig bleiben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wie es dir zumute wäre. In Jesaja 11, Vers 6 heißt es nach Luther: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Das wird die Ankunft Jesu möglich machen. Das wird alles sprengen. Das haben Milliarden von Menschen noch nie erlebt, außer Adam und Eva in den Anfängen. Mit Christus wird alles gerichtet, wird alles aufgeräumt. Die kleinsten Details werden behoben. Dinge, die uns heute schmerzen beim Lesen der Zeitungen, Dinge, die wir erleben. Und das ist ein Trost für uns. Jeremia 23,5, und da kommen wir auch zum Schluss. Jeremia 23,5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Ja, wie herrlich. Meine Lieben, auch Vitamin B in falscher Weise oder gekaufte Richter, das wird dann unmöglich. Dass Täter zum Opfer gemacht werden, das wird es nicht mehr geben. Richten wird jemand, der all die Motive haargenau kennt. Es gibt keine ellenlange Beweisführungen mehr. Und da will ich als letzte Bibelstelle noch lesen, Jesaja 11, Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Wir könnten noch vieles aufzählen, was unser Herr dann alles Gutes zu tun vermag und wie er alles umkrempeln wird. Und meine Lieben, ja, unsere charismatischen Geschwister, die überspannen den Bogen an vielen Punkten. Aber ich glaube, etwas können wir von ihnen lernen. Einfach auch mal glauben, so einen Schritt ins Wagnis tun mit dem Herrn. Und darauf vertrauen, dass er es gut macht. Lass dich auf Jesus ein. Glaube, dass er dein Leben zu verändern vermag, dass diese Belange des messianischen Reiches im irdischen Sinn geistlich schon heute Wahrheit werden dürfen und können bei dir. Glaube es, Jesus. Wage es wieder neu mit ihm. Nimm ihn an der Hand und geh mit ihm vorwärts. Beginn mit ihm, die Schrauben zu sortieren. Und ich glaube nicht, dass er dich enttäuschen wird. Lass es wirklich Weihnachten sein, gerade in dieser Zeit in deinem Leben. Wir haben nun drei Punkte genannt. Und wenn wir die zusammenführen, dann ergibt das einen Satz. Und zwar, im größten Wirrwarr erinnert sich Gott und wirkt, dass es trotz allem Weihnachten wird. Im größten Wirrwarr erinnert sich Gott und wirkt, dass es trotz allem Weihnachten wird. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir einfach auch nochmals danken, Herr, dass du der große Gott bist. Und was ist das für ein Geschenk, dass du an die Menschen gedenkst, die aus deinen Augen sind wie Staubkörner, Herr. Und dass wir lauter gnadenerweise leben dürfen, Herr, erleben dürfen. Ja, und zwar global, Herr, wie nach wie vor Ernte wächst, wie nach wie vor ja, Menschen, gerade wir bei uns in unserem Breitengraden, im Übermaß zu essen haben, Herr. Der Sauerstoff, den du uns schenkst, aber auch gerade wir, deine Kinder, Herr, mit Anteil an jedem geistlichen Segen, wir können nur staunen. Und ich will dir danken, dass du so liebevoll deinen Rettungsplan eingeleitet hast. Ja, Jesus heißt Gott rettet, Herr. Und wir wollen dir Danke sagen, dass ja, du Rettungs- und Friedensgedanken hast und dort, wo es im Leben so oftmals unsortiert aussieht, wo Chaos über Chaos ist, Herr, da bist du am Wirken, da bist du am Handeln und wie du die Umstände gebrauchst, mit dem richtigen Zeitpunkt dann auch, Herr, als die Zeit erfüllt war, sandtest du deinen Sohn, ja, da leitest du das alles ein und führst das alles durch, Herr. Und da will ich dich bitten, dass wir nicht blind sind für dein Handeln, weil wir vielleicht nur auf die falschen Dinge in unserem Leben blicken, sondern wir wollen dich suchen, deine Handschrift in unserem Alltag. Und ich bitte dich, dass dort, wo Nöte sind, dass wir einfach wieder uns ermutigen auch, bewusst dich an der Hand zu nehmen, mit dir vorwärts zu gehen und auch zu glauben und zu vertrauen, dass du alles zu ändern vermagst, alles in deinem Willen, Herr. Und wir wollen dir danken, dass trotz allem, auch wie es in Israel steht, aber auch global, Herr, dass trotz allem Weihnachten wird, Herr, und dass du eines Tages ja, als König regieren wirst. Und ich bitte dich noch für die Kalenderverteilaktion nächsten Sonntag, dass du ja, den lieben Geschwistern hier in Bern hilfst, dass du Mut gibst, Freude und dass Menschen dich finden dürfen und schon heute erleben dürfen, wie es Weihnachten wird in ihren Herzen. Wir wollen dir danken dafür und dass du auch mit einem jeden von uns nun in die Woche gehst. Gib du Gelingen, gib du Bewahrung und Segen, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.